AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Hallo und herzlich willkommen zur, Sascha hat geschrieben, siebte. Ich hatte mir achte Ausgabe. Ich glaube, es ist die siebte, achte. Sascha, ne? Achte. Ich was glaube. Denn nun? Acht?
Also nach meiner Dokumentation ist es die siebte Ausgabe und insgesamt
dann lassen
Folge
so.
59.
Ja, der Sascha weiß es, unser Zahlenmensch weiß es besser. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen und damit natürlich auch herzliche Grüße an dich, lieber Sascha, zu dieser Morgenausgabe. Wenn ihr das hört, die siebte Folge ist es Ostermontag und dementsprechend können wir euch natürlich ein frohes Osterfest wünschen. Und ja, lieber Sascha, du sitzt in deinem wohlverdienten Urlaub. Wie geht's dir?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin sackmüde. Ich finde das immer eine ganz tolle Idee, wenn ich dir dann schreibe, lass es doch richtig früh aufnehmen, weil dann habe ich noch mehr von dem Tag und alles ist gut. Und gestern Abend war ich aber unterwegs und heute früh hat der Wecker geklingelt und ich dachte so, scheiße, Podcast.
Ja. So ist das.
Und so höre ich mich auch an. Aber wir reden uns warm, von daher.
Total. Moin. Du hast so eine sonore Stimme. Das macht dich ein bisschen attraktiver. Für mich ist das ja hier Mittagszeit. Ich bin ja schon ein bisschen länger wach. Und wir haben das Dokument prall gefüllt fürs Osternest mit Nachrichten. Es ist furchtbar, also furchtbar im Sinne von schrecklich, im Sinne von ganz viel passiert. Und ich würde tatsächlich einsteigen mit einer Meldung, die noch relativ jung ist, und zwar vom Donnerstag. Erst dachten wir, es ist der 1. April, also nicht, dass wir das dachten, es war der 1. April, aber wir dachten, es ist ein April-Scherz, nämlich die Nachricht, dass Anthropic Source Code versehentlich geleakt hat. Und mit Source Code ist in dem Fall der Source Code von Claude gemeint. Und im Laufe des Tages stellte sich raus, das ist kein April-Scherz, weil es auch ehrlicherweise selbst nach amerikanischer Zeit noch gar nicht der 1. April war, sondern was ist passiert? Anthropic hat versehentlich ein NPM-Manager, also das ist im Prinzip sowas wie eine JavaScript oder Java. Also
Entwicklerplattform, oder?
Plattform, genau. Mhm. Bibliothek, sowas wie ein App-Store für Entwickler. Danke, Sascha, genau, das Wort fehlte mir. Und dort veröffentlicht Anthropic immer mal wieder Code, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und man muss sich das so vorstellen, wie wenn ich Sascha sage, ich schicke dir mal ein Bild, und statt des Bildes habe ich ihm nicht ein Bild geschickt, sondern meine komplette Fotomediathek. Und das ist auch passiert. Anthropic hat nicht nur dieses kleine Paket hochgeladen, sondern irgendwie knapp 3000 Dateien, also den kompletten Source Code inklusive, kompletter Source Code inklusive des kompletten Source Codes, nämlich knapp 5000 Zeilen Code, also eine ganze Menge. Und es hat auch nicht so schrecklich lange gedauert, bis das den Nutzerinnen und Nutzern da draußen aufgefallen ist, die dann das ganze Thema natürlich schnellstmöglich runtergeladen haben, dann weiterkompiliert haben, um letztendlich das ganze Internet mit dem Source Code von Claude zu füllen. Für Anthropic war das alles andere als witzig. Der CEO hat sich auch inzwischen gemeldet und es war auch kein Leak im Sinne von Hack, sondern es war tatsächlich ein Mitarbeiter, der beim Hochladen ein Härchen zu viel oder zu wenig gesetzt hat. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Im Ergebnis war es dann so, dass der Code online ist. Und Das Interessante daran ist, das hat mehrere Auswirkungen. Also auf der einen Seite kann man natürlich sehen, woran Claude gerade arbeitet, weil im Code schon ganz viele Hinweise es gibt auf künftige Entwicklungen. Man spricht von einem neuen LLM, was quasi schon intern benutzt wird. Mit dem, ich muss gerade nachgucken, wie der Name ist. Also im Prinzip der Nachfolger von Opus. Soll viel mächtiger sein, insbesondere was natürlich die Kapazitäten, Geschwindigkeit und wenn es um das Erstellen von Code geht, sehr viel performanter und vor allen Dingen saubereren Code als Opus generiert. Und Opus 4.6 ist ja schon wirklich sehr, sehr gut und wird insbesondere in der Entwicklungscommunity sehr fleißig genutzt. Was man im Code eben sehen konnte, ebenfalls sehen konnte, dass man augenscheinlich daran arbeitet, Claude als tatsächlich vollwertigen Agenten, oder muss eigentlich eher sagen, als Agentenplattform auszubauen. Weil man im Code schon ganz viele Hinweise sehen kann auf Sub-Agents, also auf Unteragenten, die man dann nutzen kann, wenn es dann irgendwann veröffentlicht wird. Und im Ergebnis ist es so, dass die Ausbaustufe, so wie sie sich momentan gestaltet, so sein soll. Und man sieht ja auch schon die Entwicklung. Wir haben letztes Mal im Podcast darüber gesprochen, dass Claude ja nicht nur Copilot hat, was so ein bisschen den Computer steuern kann, sondern mit Dispatch auch die Möglichkeit hat, man das aus der Ferne zu steuern. Und das soll weiter ausgebaut werden. Das heißt, Claude soll wirklich zu einem vollwertigen, man kann fast sagen, Betriebssystem werden mit entsprechenden unterschiedlichen Agenten, die wiederum eigene Aufgaben bewältigen können. Und das ist insbesondere, wenn man natürlich Entwicklungscode schreiben kann, oder möchte, eine ganz hilfreiche Geschichte, weil nicht mehr nur ein Agent am Code arbeitet, sondern unterschiedliche Agenten mit unterschiedlichen Aufgaben betreut werden können. Damit aber nicht genug. Es soll eine neue Technologie eingeführt werden, die es ermöglicht, dass Claude eigenständig lernt. Das ist ohnehin der heilige Gral gerade, wenn man über Agenten spricht. Das ganze Thema Self-Improvement, worum geht's? Warum sollte, wenn quasi während man selber schläft, nicht Claude einfach sich mal den Entwicklungscode oder das Repository, wie die Entwicklerinnen und Entwickler sagen, sich anschauen und einfach mal ein Audit zu machen und gucken, gibt es irgendwelche Bugs, die noch gefixt werden müssen? Und Claude macht das dann selbstständig und lernt vor allen Dingen. Und das ist ganz wichtig, weil es geht nicht mehr darum, dass ich Claude in Zukunft sagen muss, was er tun soll, sondern dass er selber merkt, aha, da scheint noch irgendwas im Argen zu sein und das fixe ich jetzt. Das heißt, was man halt im Code entgehen, und waren auch so ein paar Easter Eggs drin, eine Tamagotchi-Funktion, was ich irgendwie ein bisschen witzig fand, aber was man halt schon sehen kann, das Thema Agentic wird sehr, sehr ernst genommen bei Anthropic und so ernst, dass man wirklich augenscheinlich versucht, ein mächtiges Betriebssystem oder Agentic-Plattform, wie man es auch nennen möchte, zu bauen. Und dass das wirklich der Weg ist, den man geht. Was hat das für eine Bedeutung auf die Community oder auf die Welt da draußen? Naja, man kann halt schon sehen, wie Anthropic Agenten baut. Also wer irgendwie überlegt oder auch Unternehmen, Companies, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, da kann man sich einiges aus diesem Code natürlich herausziehen als Inspiration. Das ist auch erstmal nichts Verbotenes. Wie gesagt, es war nicht gewünscht, dass es so geleakt wurde. Sascha, wir haben ja gestern kurz drüber gesprochen, ob es eine False-Flag-Aktion war. Hast du ja vielleicht auch gleich nochmal zwei Sätze zu. Aber so oder so, ein mächtiger Move, kann man sagen. Das habe ich ganz viel gesprochen. Das war sicherlich eine der Nachrichten, wo wir auch in Zukunft noch mehr von erleben, weil wir basierend darauf natürlich auch neue Entwicklungen sehen werden. Ich fand es spannend. Ich habe mir das selber natürlich nie angeguckt. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da passiert. Reddit war nur voll, weil was natürlich auch passiert ist, Claude macht ja ein paar Dinge nicht so super geil, das muss man auch sagen. Da sind auch Bugs drin und die haben jetzt alle angefangen, das Ding selbst zu fixen, indem sie einfach den Claude-Code wiederum Codex gegeben haben von OpenAI, um dann den Code zu fixen. Also eine crazy, crazy Welt und Entwicklung gerade.
Boah, ist wieder
viel. Schwall zu Ende.
Minuten,
du darfst auch was sagen.
Es ist lieb.
Hättest du mich auch unterbrechen können.
Also ich muss mal ein bisschen hier die Suppe versalzen, weil, also du hast es zwar erwähnt, aber. Ich finde, die Nachricht hinter der Nachricht, und das stand, habe ich auch nirgendwo gelesen. Und ja, ich tatsächlich, als ich gestern Abend irgendwo saß, habe ich dir das geschickt, weil ich dachte, das ist irgendwie ein falscher, also der Leak ist quasi ein April Fool, was dann aber nicht, es gab wahnsinnig viel Berichterstattung dazu. Was ich nirgendwo gelesen habe, ist, dass, also mal andersrum, ja. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass sie, dass interne Dokumente rund um ein neues Modell öffentlich zugänglich waren. Jetzt eine Woche später passiert quasi diese aus Versehen Veröffentlichung von diesem Quellcode von Claude Krupp. Zwei Vorfälle in wirklich kurzer Zeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, worüber wir hier eigentlich sonst seit einem Jahr sprechen, dass Anthropic sich nämlich bewusst als eine sichere Alternative am KI-Markt positioniert, also als ein Anbieter, der Governance, Kontrolle und Verantwortung besonders ernst nimmt, dann bekommt dieses Narrativ hiermit für mich die ganz, ganz schlimmsten Risse, die man nur haben kann. Weil, und das macht ja auch Dario Amodei, argumentieren, es ist ein menschlicher Fehler, keine Kundendaten wurden betroffen, wir haben ganz schnell reagiert, ne? Also alles sehr valide, aber aus einer wirklich professionellen Perspektive, auch insbesondere mit Blick auf einen möglichen Börsengang, der innerhalb der nächsten 6 Monate anstehen soll, reicht diese Einordnung für mich überhaupt nicht aus, denn wenn ich mir mal aus der Kapitalmarktperspektive das anschaue, ein Kapitalmarkt bewertet keine Einzelfehler, sondern immer gesamte Systeme und die Stabilität und Solidität von gesamten Systemen. Und deswegen für mich die zentrale Frage gegenüber Anthropic lautet: Sind deren Prozesse, Kontrollen, Audits, Organisation überhaupt robust genug, um solche Fehler systematisch zu verhindern? Und wenn zwei Leaks innerhalb von wenigen Tagen hier passieren, dann sendet das für mich schon ein ganz klares Signal. Gar nicht, dass das Unternehmen per Definition unsicher ist, aber dass so interne Governance- und Release-Prozesse nicht ansatzweise auf einem Niveau sind, dass man sich von einem börsenreifen Unternehmen, ich mir von einem börsenreifen Unternehmen wirklich erwarten würde. Und ich finde das absolut entscheidend, denn mit Blick auf diesen möglichen IPO verschieben sich sowohl die Anforderungen für mich massiv, aber auch, wenn sie sich wirklich so als diesen sicheren Counterpart gegenüber OpenAI, Perplexity etc. positionieren, verschiebt sich das, weil für mich, wenn ich sage, okay, ich will vielleicht auch als Unternehmen für meine kritische Infrastruktur lieber Anthropic einsetzen, dann rede ich über Operational Excellence, über Risikomanagement, über Kontrollsysteme, aber auch darüber, dass meine Reputation und meine Reputationsrisiko stabil ist. Und natürlich immer über Vertrauen, ne? Weil wenn dein Produkt tief in Unternehmensprozesse integriert ist, wie das bei Coding-Agenten ja der Fall ist, dann ist Vertrauen ja kein Nice-to-have mehr, sondern die Grundlage des Geschäftsmodells. Und für mich sind diese beiden Vorfälle, vor allem dieser Leak von diesem Code, jetzt ein massiver Vertrauensverlust hier. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das wiederherstellen, weil sowas kann nicht einfach mal so passieren, finde ich. Also das, auch wie sie damit umgehen, presseseitig, finde ich dramatisch schlecht.
Ja,
Maybe it's me,
ich sehe
ja.
es, ja, alles gut, aber now we are talking. Also ich finde es ganz interessant. Der erste Gedanke, den ich hatte, war natürlich auch ähnlich wie du, boah, das ist nicht gut. Ja, du hast den IPO angesprochen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, wer weiß, wofür es am Ende doch gut ist. Weil was schon passiert ist, also du hast richtigerweise gesagt, Märkte bewerten nicht einzelne Aktionen, sondern im Prinzip das Unternehmen und am Ende natürlich das gesamte Produkt. Und worüber reden wir? Wir reden am Ende über das Produkt Claude. Und was du jetzt schon merkst, ist, und ich meine, selbst Elon Musk hat ja dazu sich berufen gefühlt, was zu schreiben, nach dem Motto, Claude, Anthropic ist jetzt mehr Open als OpenAI. Was du aber schon jetzt sehen kannst, und das ist eher das Positive nach dem Motto, was ist das für ein krasser Code? Das heißt, das Produkt an sich, wo du sagst, das ist das, was der Markt bewertet, das kann ja so schlecht nicht sein. Und ich bin natürlich bei dir, das Thema Vertrauen spielt eine riesengroße Rolle und da habe ich mir schon gedacht, okay, also menschlicher Fehler hin oder her, ja, nicht, dass mal einer aus Versehen bei der Kundendatenbank aufs falsche Knöpfchen drückt, ist halt auch blöd. Also brauchen wir uns, das ist sicherlich die dunkle Seite der Geschichte, aber ich sehe es tatsächlich nicht ganz so schwarz und nicht, vielleicht ist es am Ende neutral, ja, also ich tendiere sogar fast dazu zu sagen, dass es das Produkt an sich aufwertet. Was ich allerdings nicht glaube, das Gerücht gab es ja auch nach dem Motto, naja, da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Da haben wir ja die letzten Ausgaben drüber gesprochen. Anthropic hatte ja, ich weiß gar nicht, kann man sagen, hatte, weil es gibt ja jetzt diesen ersten Gerichtstermin. Jedenfalls Stress mit der US-Regierung, dass es jetzt so ein bisschen quasi deren Weg ist, sich da irgendwie so als Befreiungsschlag. Aber da habe ich mir natürlich überlegt, dann hätten sie es auch komplett als Open Source einfach veröffentlichen können. Also da muss man ja nicht irgendwie einen Code irgendwie leaken.
Nee, das,
du bist ja, ja, du bist ja noch nicht so ganz. Ich merke das deinem Gesicht hier an. Du bist ja noch nicht so 100%.
Ey, weiß ich, ich bin echt unangenehm überrascht von der Unprofessionalität von diesem Move. Und sowas kann passieren, aber nicht, wenn du sagst, okay, du hast halt irgendwie einen Multimilliarden-Dollar-Business und willst derjenige sein, der AGI zukünftig richtig macht und reguliert, sodass da nichts Schlimmes bei rauskommen kann. Ja, wenn du sagst, du willst AGI halt irgendwie kontrolliert im Keller einsperren und ab und zu nur releasen, sodass es die Menschheit nicht kaputt macht und dann so, huch, hupsi, unser Code ist weg. Naja, was soll schon passieren?
Ja gut, es war nicht der AGI, also war nicht der Code, das muss man nochmal wichtig dazu sagen. Es ist kein LLM oder keine, wie sagt man, Lerndaten veröffentlicht worden. Ne?
Nee, also aber der Source-Code von dem ganzen Ding, ey.
Ja gut, jetzt wird man nicht kleinlich. Ja, man kann das ja auch in der Tat, man kann das ja so sehen, du hast schon
genau, recht. Also lass uns mal abwarten, was die nächsten Tage so passiert. Ich war kurz so, wow. Ja, ich glaube tatsächlich, das wird intern richtig hohe Wellen schlagen. Jetzt kannst du natürlich ein paar Entwickler entlassen, aber das bringt nichts, weil am Ende ist es einfach wirklich die, ich glaube, deren Prozessmanagement ist einfach nicht perfekt. Und das ist ein Riesenproblem bei sowas. Also Release-Management natürlich auch. Und ich glaube schon, dass das gerade jetzt in dem Jahr, wo sie, also wo vor allem halt beide CEOs, also Sam Altman von OpenAI und Dario Amodei von Anthropic, wahrscheinlich massiv auf Fundraising-Tour sind, um ihren 800, 900 Milliarden Dollar Bewertung für ihre IPO-Story in den Griff zu kriegen, das wird die, glaube ich, schwächen und das wird Sam Altman stärken. Mal sehen, was da noch so passiert. Ne? Ich glaube, die haben beide noch so ein bisschen so ein kleines Schmuckkästchen oder ich sag mal so ein Giftschränkchen gegenüber auch den anderen. Ich glaube aber, das wird interessant und gerade im Hinblick auf, was ich gesagt habe, B2B und auch B2B im Sinne von kritischer Infrastruktur, also Energie, Banken, Financial Services grundsätzlich, aber auch Defense, willst du halt Sicherheit und zwar zu 100% und nicht so, ach ja, da ist mal was geleakt, das ist irgendwie eine dumme Nachricht.
Das stimmt.
Aber let's see. Ich meine, es ist ja noch ganz viel anderes passiert bei Claude und oder bei Anthropic und du hast ja auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Die haben jetzt auch für ihren Code-Agenten oder Coding-Agenten Claude so ein neues Feature raufgegeben, das auf den ersten Blick, ich fand es ziemlich technisch wirkt, aber in Wahrheit echt einen ziemlich grundlegenden Fortschritt dargestellt. Das ist dieser Auto-Modus, ne?
Oh ja.
Also das, genau, dieses bisherige Dilemma war ja, glaube ich, immer in Claude Code, dass es zwar relativ klar war, aber für viele halt nicht sofort nachvollziehbar, ne? Also ich glaube, entweder man arbeitet mit maximaler Sicherheit, bei der jede einzelne Aktion bestätigt werden muss, was zwar kontrolliert ist, aber im Alltag einfach extrem bremst, ne? Oder man überspringt diese Sicherheitsmechanismen.
Ja, genau, ja.
Man gewinnt Geschwindigkeit, geht dafür aber auch ein extrem hohes Risiko ein. Und ich glaube, beides ist in der Praxis vor allem für Nicht-Techies nicht wirklich überzeugend. Und genau hier setzt jetzt dieser Automodus an und der schafft so einen, ich finde, deutlich sinnvolleren Mittelweg. Das heißt, du kannst bestimmen in den Parametrisierungen, dass vor jeder Aktion quasi so ein Klassifizierungsagent, glaube ich, prüft, ob der geplante Schritt jetzt potenziell riskant ist oder nicht. Und bei unkritischen Aktionen werden dann quasi, die werden automatisch durchgeroutet, während riskante Eingriffe blockiert und dann erst zur Freigabe an dich als User, Mike, eskaliert werden. Und ich fand es, klang eher so nach so einer inkrementellen Verbesserung, aber ich finde, in der Wirkung ist das deutlich größer, weil das eigentliche Problem beim Einsatz von Agenten im Alltag liegt ja selten in so diesen großen, unsichtbaren Use Cases, sondern vielmehr in diesen ganz vielen kleinen Unterbrechungen. Ne? Und wenn die sich über den Tag dann aufsummieren, stören die einfach deinen Arbeitsfluss, weil jede einzelne Rückfrage, jede Bestätigung und jede Prüfung mag für sich genommen harmlos sein, aber es ist eine Unterbrechung und die verhindert, dass du in echte Produktivität kommst. Und wenn du da eine Automatisierung oder eine Verschnellerung von diesem Flow kriegst, kann ich mir vorstellen, ist das ein ganz, ganz wertvoller Schritt.
Auf jeden Fall. Insgesamt, und wir bleiben noch eine Sekunde bei Anthropic. Anthropic war die letzten anderthalb Monate, kann man sagen, on fire. Ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht und wir packen es auch in die Shownotes. Claude hat nämlich innerhalb der letzten 52 Tage in Summe, wenn man alles mal zusammenzählt, 72 Releases rausgebracht. Also jetzt nicht nur Software-Updates, sondern insgesamt, Anthropic macht ja Updates, was die Sprachmodelle betrifft, neue Funktionalitäten, die ausgerollt werden, etc. pp. Und das war natürlich nicht wenig. Also im Prinzip kann man sagen, waren so zwei Dinge am Tag fast oder anderthalb, wenn man es richtig rechnet. Aber wie du es gerade gesagt hast, also das ist nicht nur der Auto-Mode, sondern sie haben ja darüber hinaus, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen, aber jetzt ist es für alle ausgerollt, dieser Dispatch-Mode. Der hat eine ganz furchtbare deutsche Übersetzung. Ich muss gleich nochmal reingucken. Also irgendwie muss ich dreimal hinschauen, was es bedeutet. Aber was ist dieser Dispatch-Mode? Also ich kann letztendlich, Claude zu Hause, wie ein Agenten halt auch, fernsteuern. Und das ist schon crazy, weil fernsteuern bedeutet nicht nur, guck mal irgendeine Datei, sondern du kannst halt Claude sagen, starte PowerPoint, öffne die PowerPoint-Datei und ändere mir da oben die Headline. Also Claude bekommt irgendwie gefühlt Augen, kann man schon fast sagen. Mhm. Und das geht halt mit allen möglichen Apps. Und was Claude dann macht, ist, er macht dann Screenshots, damit du, also um das zu analysieren. Also er hat jetzt, das ist noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, träge auch alles. Es ist nicht super schnell, muss man auch dazu sagen. Aber man sieht, und auch, wir haben ja eben drüber gesprochen, über die Veröffentlichung vom Source Code, das Thema Agentic scheint irgendwie ein Thema zu sein, wo man sich mit beschäftigen sollte, nachdem man jetzt 3 Jahre über Chatbots gesprochen hat. There is a new kid in town, würde man sagen. Und das sind die Agenten.
Ja, das ist total spannend. Also Dispatch habe ich mir selber noch nicht angeschaut, aber was ich gelesen habe, ist echt cool. Hast du Claude Mythos gelesen?
Ich habe es nicht gelesen, du hast es reingenommen. Ich weiß jetzt auch, wie das andere Modell heißt, an dem sie arbeiten. Das hat nämlich den wohlklingenden Namen Kairos, heißt es. Und das muss Kairos, Next Level Shit. Mittlerweile hören sich die Modelle so ein bisschen an wie so Supervillains von irgendwelchen Marvel-Filmen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist.
Na, ich glaube, Mythos ist auch aus so einem Marvel-Film. Also gerade halt irgendwie in der aktuellen Defense-Diskussion fand ich das irgendwie weird. Weil sie, also intern sagen sie auch, das ist so ein Step-Change, also ein echter Sprung in den Fähigkeiten. Das ist noch nicht da, aber daran arbeiten sie gerade. Und jetzt muss man auf jeden Fall sagen, das ist keine so riesen Überraschung, denn das hören wir jetzt irgendwie von jedem neuen Frontiermodell jede dritte Woche. Ja? Aber ich habe mir mal ein bisschen reingelesen, was das können soll. Da gibt es so ein paar Leaks und mal wieder. Das, was dieses Modell besonders macht, ist nicht nur, dass es quasi besser coden kann oder viel komplexer denken können soll, sondern dass Anthropic selbst sehr offensiv über die damit verbundenen Cyber-Security-Risiken spricht, von Anfang an, weil das ist schon sehr neu. Normalerweise auch bei Anthropic werden solche Risiken ja immer eher sehr vorsichtig formuliert. Ja, also Sam Altman würde dem Kleingedruckten verstecken, aber hier ist das tatsächlich geplant im Zentrum der Kommunikation, weil wohl diese neue Modellgeneration Mythos offenbar eine Schwelle überschreitet. Ne? Also nicht nur im positiven Sinne, also bei Produktivität und Automatisierung, sondern auch in Bereichen, die wir jetzt klassisch als Dual Use bezeichnen würden. Heißt, die gleichen Fähigkeiten, die quasi dir und anderen Entwicklern helfen, Software sicherer zu machen, können dann genutzt werden, um gezielt Schwachstellen zu finden und auszunutzen. Und laut den geleakten Informationen ist genau das hier der Fall. Ne? Anthropic beschreibt das Modell als deutlich überlegen in Bereichen wie Coding, Reasoning und auch Cybersecurity und geht sogar so weit zu sagen, dass es potenziell Angriffe ermöglichen könnte, die schneller skalieren als alle bisherigen Abwehrmechanismen. Also die gute alte Henne-Ei- oder ne, Doping-Frage. Und ich finde, das ist eine ziemlich klare Ansage. Und sie erklärte auch so eine gewählte Rollout-Strategie, warum sie es nicht schon direkt rausgeschossen haben. Denn statt eines breiten Releases setzt Anthropic jetzt auf einen sehr kontrollierten Early-Access-Ansatz. Das heißt, es arbeitet gezielt mit ausgewählten Unternehmen, vor allem auch im Defense-Tech, zusammen, um genau diese Risiken besser zu verstehen und dann gleichzeitig die Verteidigungsseite zu stärken. Da kann man also sagen, super, ne? Ihr stattet erst die Defender aus, bevor die Angreifer dann nachziehen. Was ich mich halt frage ist, warum bringt man das Ding dann raus? Also ich verstehe auf all diese guten Seiten, aber wenn du nicht im Griff hast, dass dieses Teil wahrscheinlich vor allem für Hacker und Cybersecurity-Angreifer, also nicht Whitehead-Hacker, sondern genau die anderen und Ford und Co., wahrscheinlich das beste Spielzeug ever sein wird, dann frage ich mich schon, also ja, Regulatorik sowieso nicht, ne, gibt es nicht in den USA, also die können rausbringen, was sie wollen. Aber das finde ich wahnsinnig kritisch. Und dazu steht halt mal wieder gar nichts in diesem Teil drin. Auch von der Ethics-Kommission, die Anthropic hat, habe ich nichts dazu gelesen. Und ich bin gespannt. Also das soll noch in den nächsten 2 Monaten released werden.
Du triggerst da gerade einen Gedanken, den ich, wenn man so die Entwicklung der letzten 12 Monate sich anschaut, sowohl als bei OpenAI als auch bei Anthropic oder ganz generell im AI-Space, das ganze Thema Ethics. Kann mich daran erinnern, die großen Themen war am Anfang immer das ganze Thema Moral, Ethik. Sam Altman, der mal zeitweise nicht mehr bei OpenAI war, weil ihm das alles nicht mehr moralisch genug war und dieses ganze Weltverbesserungsthema. Da ist es verdächtig ruhig geworden in den letzten 6 Monaten oder vielleicht sogar 12 Monaten. Also irgendwie, das kann man natürlich sagen, die Welt ist auch eine andere geworden. Umso wichtiger finde ich es eigentlich, dass man sich da klarer positioniert. Das letzte große Positionierung war ja im Zuge der Gerichtsverhandlungen, muss man sagen, oder vielmehr in Verhandlungen ist falsch, im Zuge der Pentagon-Geschichte, wo ja die US-Regierung quasi Anthropic als Persona oder Unternehmer, ja. Unternehmen non grata eingestuft hat, als, wie haben Sie es formuliert, Sascha, als gefährlich, potenziell gefährliches mhm. Unternehmen.
Ja.
Und das war so das letzte Statement in diesem Interview von dem Anthropic-Chef. Aber insgesamt halt ruhig, und du hast es ja auch nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht in den letzten 2 Ausgaben. Also selbst es ist nicht so, dass ein Anthropic irgendwie ein weißer Ritter ist, ja, sondern gerade in dieser Pentagon-Geschichte waren die eher so diejenigen, die gesagt hatten, ja, wir überwachen alles, nur halt eben nicht die US-Amerikaner, ja. Also, das Gleiche ist wahrscheinlich so, autonome Waffen, aber halt nur nicht gegen das eigene Volk. Also das ist so eine gewisse Form der Doppelmoral. Und da fehlt mir tatsächlich dieser Moralkodex oder Ethikkodex oder nenn es, wie du möchtest. Und das ist sehr ruhig geworden. Also das passt ja auch zu der Meldung, die du gerade hattest.
Ja, genau. Und diese Meldung, auf die du, glaube ich, jetzt anspielst, das ist ja, also es hat jetzt es ist jetzt vor einem US-Bundesgericht. Wir haben ja sehr lange über diese Causa gesprochen hier. Und dieser Bundesrichter hat wohl jetzt deutliche Zweifel am Vorgehen des Pentagons gegenüber Anthropic geäußert. Ne? Hintergrund haben wir lange eingestuft. Ich glaube, das große Problem für Anthropic ist vor allem, dass das US-Verteidigungsministerium mit dem wunderschönen Pete Hegseth, also dem Minister of War, Anthropic als Risiko für die Lieferkette eingestuft hat, was faktisch ein Ausschluss von jeglichen Regierungsaufträgen quasi gleichkommt. Und in der vorläufigen Entscheidung wurde diese Einstufung jetzt zumindest mal gestoppt, sodass Anthropic weiterhin Geschäfte tätigen kann. Gleichzeitig läuft aber jetzt dieser Rechtsstreit und ich glaube auch die Anwälte von Trump und Co. munitionieren sich auf, indem es wohl grundsätzlich darum geht, wie weit auch der Staat bei der Regulierung und auch bei der Einschränkung von KI-Anbietern jetzt gehen darf. Ne? Also erstmal, glaube ich, ein kurzer Sieg für Anthropic, aber ich glaube, das Match ist noch nicht vorbei.
Die Schlacht ist nicht geschlagen, um in diesem furchtbaren Jargon zu bleiben, wie du es gerade gesagt hast. Und am Ende so ein bisschen auf Feigenblatt. Ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Also wenn man sich die vielen, vielen Dinge in der US-Politik anschaut, die schon gerichtlich verboten worden sind, am Ende hat das, glaube ich, keine so richtig großen Auswirkungen. Ja, die US-Administration ist ja relativ freimütig bei Auslegung von irgendwelchen Urteilen.
Ja.
Nehmen wir es mal so. Wir wollen nicht so politisch werden. Lass uns mal rübergehen zu OpenAI, weil auch da, man wundert sich, ist ein bisschen was passiert. Und das Interessanteste fand ich die Meldung, Sora ist tot, wir reden nur von Tod. Sora wurde gecancelt, vielleicht ist das besser. Sora gibt es nicht mehr. Auch, aber noch schlimmer. Sora. Sora neigt sich dem Ende zu. Für alle, die nicht mehr wissen, was Sora ist. Sora war dieser zarte Versuch, so eine Art Social-Media-Plattform aufzubauen. Nur mit dem Unterschied, dass man keine Katzenvideos postet, zumindest keine Katzenvideos, die man selber aufgenommen hat, sondern mit KI, also Sora in dem Fall, generierte Videos. Und da gab es am Anfang einen riesen Hype, vor allen Dingen deshalb, weil man irgendwie Celebrities jeglicher Couleur Dinge hat machen lassen können. Von Bob Ross, der ein DKB-Logo malt, bis hin zu Muhammad Ali, der die Lobesrede auf die Girocard hält. Also das hat man ja sukzessive dann abgestellt, weil da auch viele schlimme Sachen passiert sind, mal wieder. Aber Sora ist am Ende, offiziell.
Ja, wir haben ja letztes und vorletztes Mal gemutmaßt, was OpenAI demnächst abstellt, weil sie sich ja tatsächlich mehr fokussieren wollen. Das war ja die große Ansage von vor 4 Wochen, glaube ich. Und Sora war ja irgendwie vor wenigen Monaten noch so der groß gefeierte Durchbruch. Ne? Ich glaube, zum Beginn hatten die 1 Million Nutzer direkt zum Start an dem gleichen Tag. Und ich glaube aber, einen Monat später waren es nur noch halb so viele. Und Sora hat wohl 1 Million pro Tag alleine an Rechenkosten verbrannt. Das ist jetzt noch nicht viel für so ein Unternehmen, aber das waren reine Rechenkosten, ne? Ohne Training, Inferenz und Co. Und nicht alles, was auf den ersten Blick spektakulär aussieht, ist halt auch wirtschaftlich andersweise tragfähig. Und ich glaube, um im Redethema zu bleiben wie beim letzten Mal, OpenAI macht jetzt genau das, was viele große Tech-Konzerne oft nicht so konsequent tun. Die schneiden halt ein Hype-Produkt ab, bevor es zum Klotz am Bein wird. Und das sogar Dankeschön. Und das, ich finde es sogar ziemlich radikal. Ne? Also es ist cool, die Webversion wollen sie jetzt tatsächlich abschalten bis übernächste Woche. API folgt auch und danach September, quasi ne? sogar ja, vollständige Löschung aller Daten. Ne? Also es ist jetzt kein langsames Auslaufen oder wir schauen mal so, sondern es ist schon eine klare Entscheidung. Und die hat es dann schon in sich. Ne? Ich glaube, OpenAI opfert dafür sogar diesen potenziellen Milliardendeal, den sie mit Disney hatten in der letzten Finanzierungsrunde. Ich glaube, es ging genau um 1 Milliarde US-Dollar, nicht so ganz wenig. Und auch hier wieder, nennen wir das mal Unprofessionalität, aber sie haben natürlich auch vergessen, Disney darüber zu informieren, bis ihnen irgendwie auffiel, ah scheiße, das hätte vielleicht Konsequenzen für den groß announceden Public Relations Deal. Das heißt, sie haben irgendwie Disney eine halbe Stunde vor Abschaltung angerufen und so, ah ja, übrigens, machen wir jetzt tot, Deal ist off, sorry.
So, wir reden jetzt krass, hier. Ja. Das hört sich so an. Die haben die da. Wen ruft man da an? Walt Disney persönlich dann irgendwie? Ja, also so den Herrn Disney ruft man an. Ah, sorry, haben wir ganz vergessen.
In,
da
in war Zweifel ja heißt es getweetet. Ja. Ja, also ja, ich glaub, der ganze Vertrag ist halt irgendwie getweetet.
Aber also ich finde es ganz interessant, weil du hast ja in der Tat deine seherischen Fähigkeiten in den letzten Folgen immer wieder bewiesen. Und wir haben viel darüber gesprochen, wie sich Anthropic positioniert hat und wie schlau das eigentlich ist. Und OpenAI macht ja im Grunde genau das, was überhaupt jetzt nichts Schlimmes ist. Ja, also es hört sich immer so an, die kopieren was. Ich finde es eher konsequent. Ich fand es allerdings, wie du es gerade gesagt hast, auch recht krass, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Ja.
Voll.
Und ich habe nur gelesen, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Sora halt vor allen Dingen eine riesengroße Geldverbrennungsmaschine ist. Weil das kostet halt unendlich viele Ressourcen und viel Energie und in Anbetracht der Tatsache, wenn man sich unternehmensmäßig entschieden hat, man braucht den Bums nicht mehr, dann kann man es halt auch dann wirklich relativ schnell dann abklemmen.
Ich glaube, man braucht den Bums halt an anderer Stelle. Ne? Und vor einem Jahr haben wir gemutmaßt, warum OpenAI sich so verliert in so vielen Sonderthemen, wenn sie doch eigentlich in ihren Company Future Visions haben AGI zu finden, ja, dann brauchst du keine Sora und was es alles noch so gab. Gleichzeitig hat Sam Altman immer gesagt, das ist halt auch wichtig für intern, um das einfach zu lernen und auch Multimodalität in Modelle reinzubringen. Und dafür war das natürlich auch toll und vielleicht wäre das ja auch eine Gelddruckmaschine geworden, ist es blöderweise nicht, ist eine Geldverbrennungsmaschine geworden. Und jetzt ist er einfach konsequent und ich glaube, der Zwischenschritt zu AGI ist halt jetzt der Börsengang und ohne den funktionieren, und das haben wir ja schon auch öfters hier vorgerechnet, die gesamten Business Economics einfach nehmen. Es ist einfach zu teuer in Terms of Rechenleistung und Co. Und deswegen priorisieren sie ihre Ressourcen massiv. Ne? Sie haben ganz klar, und das hat Sam Altman auch jetzt öffentlich gesagt letzte Woche, das erste Thema ist Coding. Ja, sie wollen sich voll auf das Thema Codex und Coding fokussieren, also KI als Entwickler. Es geht um Produktivität, es geht voll um Automatisierung. Der zweite große Strang für ihn ist Enterprise. Das heißt, sie wollen weggehen von diesen mittlerweile über 900 Millionen Active Users. Das ist natürlich weiter eine sehr wichtige Einkommenssäule, aber nicht viele von denen haben diese 20 oder 22 Dollar Subscription pro Monat, sondern sie wollen dahin gehen, wo wirklich Geld auch langfristig und verlässlich fließt. Das ist im Enterprise-Sektor. Und drittens, und ich glaube, das ist so der spannende Teil, sie wollen ihre App grundsätzlich zu dieser Super-App, und den Namen haben wir hier geprägt, also das ist nicht das, was er sagt, aber zu dieser Super-App ausbauen. Ich glaube, er nennt das Ökosystem, wo quasi ChatGPT, relevante Tools, Agenten und Services so zusammenkommen und ein Betriebssystem für Enterprise und BTC für Arbeit und Alltag bieten. Und ich glaube, das ist seine IPO-Story. Ich weiß nicht, ob die so griffig ist, dass er damit halt irgendwie jetzt zum 1 Billion oder eine Billion auf Deutsch muss man sagen, im Englischen ist ja 1 Trillion Dollar Company im Börsengang wirklich wird. Aber es ist notwendig und ich glaube, deswegen hat er nochmal seine Vision geschärft.
Wo du es gerade gesagt hast, die Vision, die Nachricht ist ja auch relativ neu, die ist von gestern. Auch da dachte ich tatsächlich erst an einen April-Scherz, aber da wir diese absurden Summen schon diverse Male, insbesondere du, hochgeworfen hast, zwei Dinge. Das Handelsblatt hat den Begriff der Super-App übernommen. Vielleicht hören Sie uns. Grüße an die Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt. Da ist nämlich gestern der Artikel nämlich live gegangen. Es ging nämlich um nichts anderes als um die Finanzierungsrunde. Was die größte Finanzierungsrunde ist, die ein Startup, ich finde es immer witzig, wenn man über Startup bei OpenAI spricht, aber lassen wir es mal. Es geht nämlich um 852. Gott, ich kann die Zahlen nicht ausschreiben. Sprechen Milliarden Dollar, 852 Milliarden Dollar. Investorengruppe, haben wir auch schon drüber gesprochen, die üblichen Verdächtigen, Amazon, Nvidia, Softbank. Ja, und diese Runde ist durch. 852 Milliarden. Wie viele Nullen hat nochmal eine Milliarde?
Viele, neun.
Viele,
genau,
neun,
also das ist die Bewertung. Also die Kapitalzusicherung sind 122 Milliarden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Das ist nicht alles einfach so Cash on the Bank, sondern da sind auch KPIs mit verbunden. Da ist gerade von Nvidia und Amazon natürlich auch damit verbunden, dass du gewisse Zirkelbezüge wiederum in Revenue Allocation hast. Das heißt, du musst damit Rechenleistung einkaufen, du musst damit bestimmte Token woanders halt irgendwie haben. Trotzdem funktioniert das sehr gut. Und ich glaube, und das ist das erste Mal jetzt auch in dieser Runde, das ist ganz interessant, dass sie Geld von Privatinvestoren aufnehmen. Also der große Teil der Finanzierung ist, wie du sagst, von diesen großen Technologieunternehmen. Ich glaube, alleine irgendwie Softbank hat 30 Milliarden, Nvidia glaube ich nochmal irgendwie 50. Und Amazon, glaube ich, auch knapp 50. Wobei, haben wir schon mal drüber gesprochen, 35 Milliarden von diesen 50 sind ja daran geknüpft, dass OpenAI innerhalb der nächsten 7 Monate an die Börse geht oder AGI zumindest AGI im Schrank hat. Also das Geld fließt nicht, sondern der sagen, hier, guck mal, ne, wir überweisen dir das, aber musst vorher noch ein bisschen was machen. Und das ist so ein bisschen ein Problem auch mit Verwässerung. Und ich will jetzt ja gar nicht auf die Tiefen von Venture Capital eingehen. Was aber auch interessant ist, OpenAI sichert sich jetzt quasi neue Geldgeber. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du sagst, du willst einen institutionellen Börsengang auf amerikanischem Börsenparkett jetzt bald haben. Das heißt, Andreessen Horowitz ist dabei als einer der größten US-Wagnisfinanzierer. Die haben Shaw Ventures mit dabei. Gleichzeitig aber haben sie auch von aus Abu Dhabi quasi den staatsnahen Investmentfonds MGX mit dabei. Und du hast so ganz viele unterschiedliche Beteiligungsfinanzierungen, Private Equity halt irgendwie mit drin. Und das finde ich so ganz interessant, weil die damit fragmentierter in ihrer Anlegerstruktur werden, was sehr wichtig ist, wenn es jetzt darum geht, demnächst halt irgendwie die nächste dreistellige Milliardenrunde wirklich einzusammeln, weil das reicht dann nicht mehr mit den Bestandsinvestoren. Haben wir darüber gesprochen, so weder im Venture Capital Markt noch im Private Equity Markt ist überhaupt ansatzweise so viel Geld vorhanden, dass die sich einfach nur an eine normalen Finanzierungsrunde hier beteiligen könnten, sondern sie brauchen Retail. Und für Retail brauchst du halt auch große Investmentbanken, du brauchst aber auch einfach große Namen, die bekannt sind wie ein Andreessen Horowitz, ein Sequoia etc. Und genau das sichern sie sich jetzt. Also schon smart.
Auf jeden Fall. Und danke nochmal für die Richtigstellung. Also ich finde es immer so schön, wie charmant du das in so einem Nebensatz. Na, Mike, es waren nicht die 150 Milliarden, sondern es sind nur 120. Aber dafür liebe ich dich. Ich bin ja auch schon beim Hütchenspieler drauf reingefallen. Also mit Zahlen habe ich es nicht so. Lass uns aber mal kurz darüber sprechen, Geld einsammeln ist ja nicht das eine und es geht ja auch vor allen Dingen um das Produkt und wenn wir über OpenAI sprechen, dann muss man auch über das Thema Einnahmequelle sprechen. Du hast das eben gerade gesagt, also die vielen, insbesondere Privatkunden, da kommt natürlich Geld rein, das ist eine wichtige Einnahmequelle, aber gemessen an dem, was OpenAI gerade an Geld verbrennt, ist das natürlich wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und was immer noch so ein bisschen fehlt, ist das Thema Businessmodell. Und da finde ich zwei Nachrichten ganz interessant. Die erste Nachricht ist ebenfalls aus dieser Woche, OpenAI hat eine neue Funktion jetzt gerade live geschaltet. Das ist nämlich das Thema Produktsuche. Kann man auch in Deutschland testen. Das heißt, man kann in ChatGPT sagen, ich brauche eine Mikrowelle für meine kleine Küche. Diese Mikrowelle sollte im besten Falle sehr leise sein. Dann bekommt man nicht nur irgendwie so eine semantische Suche, sondern man bekommt eine richtige, ja, wie so eine Art Preisvergleich tatsächlich. Also eine Comparison-Vergleichstabelle mit direkten Links zu den jeweiligen Shops. Finde ich ganz spannend, weil jetzt so ein bisschen das Thema E-Commerce tatsächlich gerade unter Umständen eine andere Dimension bekommen kann. In Deutschland ist es noch nicht verknüpft mit dem Thema Agentic Commerce. Also man muss dann noch ganz manuell auf die Links klicken und kann dann die Mikrowelle bestellen, wenn man möchte oder halt auch eben nicht. Finde ich ganz spannend. Und das zweite Thema hat was mit dem Thema Werbung zu tun. Nämlich, dass die ersten Werbetreibenden in den USA, die mit OpenAI zusammengearbeitet haben, sich eigentlich darüber beschweren, dass das ganze Thema Advertising nicht so richtig messbar ist. Also in Klammern vielleicht auch gar nicht so richtig gut funktioniert. Wir beide haben die ganze Zeit schon immer sehr kritisch darauf geschaut, ob das so eine super coole Idee ist, wenn ich irgendwie ChatGPT frage nach irgendwas und bekomme dann einen Werbelink. Entropic hat es ja auch in ihren Werbevideos aufs Korn genommen, ja, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, immer noch so ein großes, großes Fragezeichen, wie man eigentlich Geld verdienen möchte. Ja, also du hast gerade eben Enterprise gesagt, klar, das ist einfach und ein Deal mit dem Pentagon sicherlich auch, aber ist das ein langfristiges Businessmodell, ja?
Ja, ich glaube, diese Werbekunden, also wir waren ja da auch maximal skeptisch, ne? Aber die ersten Werbekunden haben irgendwie offenbar Schwierigkeiten, die Wirkung von Anzeigen in ChatGPT wirklich klar nachzuweisen. Ist halt einfach schwer, ne? Da die Eyeballs sauber der Reichweite zuzuordnen. Und ich glaube, das zentrale Problem grundsätzlich ist, es fehlt einfach an etablierten Messgrößen und auch an Tracking-Mechanismen, wie man sie aus anderen klassischen digitalen Werbeplattformen kennt. Das ist natürlich immer so ein bisschen jetzt Henne-Ei. Ich denke, die werden bald gefunden. Aber dieser Monetarisierungsweg, den du beschreibst über Werbung, ist irgendwie logisch. Gleichzeitig muss der aber auch noch erst beweisen, dass er für Unternehmen auch wirklich funktioniert und skalierbar ist. Und wenn man sich so ein bisschen jetzt die Vergangenheit der letzten Jahre anschaut, auch Elon Musk hat ja, nachdem er irgendwie für 44 Milliarden Twitter damals übernommen hat, auf sehr shady Wegen, wie wir mittlerweile wissen, hat es ja nicht geschafft, Twitter oder X in ein werbefinanziertes Modell sauber rumzudrehen. Und das war ja schon immer das große Problem von Twitter, dass sie niemals an große Plattformen wie Insta, Facebook, Snap rankamen, weil es einfach ein anderer Mechanismus ist an der Stelle. Und ich glaube, in die gleiche Falle läuft jetzt OpenAI. Was ich so spannend finde, ist das, was du als erstes gesagt hast, also dieses Thema Shopping. Weil noch vor 4 Wochen, und ich habe das nachgelesen in unseren Notes vom letzten, von da, von ja, 3 Podcasts her, glaube ich, wo OpenAI gesagt hat, sie wollen sich mehr von Shopping distanzieren, weil das dann vielleicht doch nicht so gut in einem Chat funktioniert. Mittlerweile, wie du richtig gesagt hast, bauen sie doch die Produktsuche in ChatGPT nun doch wieder aus und machen damit genau diesen Schritt in Richtung Super-App, wie ich finde. Und was du geschrieben hast, finde ich, klingt irgendwie nach einem kleinen Feature, ist aber riesig, wenn du es mal sauber. Und ich habe es auch, dieses Microwave-Beispiel ist ja das, was OpenAI quasi als auf ihrer Website drauf hat. Verlinken wir auch gerne mal, weil das eigentliche Problem beim Online-Shopping ist ja eigentlich selten der Kauf, sondern es ist ja diese lange Entscheidungskette davor, ja. Also wenn ich mir irgendwas, keine Ahnung, neuen Schuh für Hyrox, da geht für mich die Welt unter, ne? Ich habe 40 verschiedene Tabs offen, ich baue mir irgendwie eine Liste, ich kriege widersprüchliche Empfehlungen von Freunden oder lese irgendwas Widersprüchliches. Und genau hier setzt ChatGPT an. Die versuchen das voll zu objektivieren. Das heißt, du kannst quasi Produkte nicht nur suchen, sondern du entdeckst sie visuell, du kannst sie direkt vergleichen. Du kannst im Gespräch mit dem Chatbot immer wieder eingrenzen, was Ratings und Reviews, wie wichtig das für dich ist, wie Aktualität wichtig ist. Und das alles in einem Ort, ohne dass du hin und her springen musst. Und das finde ich schon richtig cool. Ich habe es tatsächlich auch einmal ausprobiert, hat noch nicht so gut geflutscht, weil es, glaube ich, mal wieder noch nicht freigeschaltet ist für Europa so richtig. Also auch mit VPN hat es ein bisschen gestutzt. Aber am Ende ist es genau dieses Agentic Commerce Protokoll, über was wir ja hier schon ganz oft gesprochen haben, sprich, dass Händlerdatenpreise, Bewertungen und Verfügbarkeiten alles in allem integriert sind und auch immer aktualisiert sind. Und das ist cool, weil ich muss weniger suchen, ich muss weniger irgendwie mich aufschlauen und ich kann vor allem eine schnelle Entscheidung treffen und damit natürlich meine Kaufintention auch durchbringen. Das heißt, ChatGPT, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, wird weniger. Also bewegt sich weg von der Informationsquelle und rückt damit immer näher an die eigentliche Transaktion auch an.
Und das finde ich eine super spannende Entwicklung. Ich habe da Anfang der Woche einen Beitrag bei LinkedIn geschrieben, weil ich tatsächlich auf das Thema Agentic Commerce so ein bisschen zwiegespalten drauf schaue. Ich verstehe den Weg, und mich würde deine Meinung interessieren. Ich verstehe den Weg bis hierhin total. Also ich suche was und brauche Inspiration. Aber dieses, und bei einem Produkt, wo vielleicht wenig Emotionen dranhängen, kann ich das sogar noch mehr nachvollziehen. Also das Mikrowellenbeispiel passt ganz gut. Ich glaube, die wenigsten sind Mikrowellenfans. Es ist halt einfach ein Gerät, was man sich kauft, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, du bist ja so ein Autofan, aber ich könnte dir jetzt wahrscheinlich keine zwei Mikrowellenmarkennamen nennen. Aber zurück zum Thema. Also ich bin mir nicht so 100% sicher, ob es tatsächlich so sein wird, dass wir irgendwann ChatGPT, Gemini und Co. 100 € in die Hand drücken, egal wie. Und diese 100 € dürfen sie dann einsetzen, um irgendwie für mich shoppen zu gehen. Bei der Mikrowelle vielleicht noch, bei Klopapier auch. Bei anderen Produkten bin ich mittlerweile maximal skeptisch.
Ich bin unsicher, Mike. Also ich glaube, langfristig glaube ich da total dran. Ich glaube, kurzfristig ist es ein Hype und das funktioniert noch nicht. Und wie immer, weil noch kein Vertrauen da ist. Weil halt so große Sachen ungeklärt sind. Also wie ist die Haftung? Nutzer wollen am Ende, das merkt man, oder wenn wir uns so 5 Jahre zurückbegeben, auch so mit in Geschichten wie Airbnb, Booking.com und solchen Sachen oder Flugsuche und Vergleich von Dynamic Pricing Themen. Dann war das eigentlich immer schon ganz gut aufgeräumt, aber Nutzer wollen ganz oft immer noch die Kontrolle behalten und dann doch aussuchen und mitbestimmen. Und ganz am Ende, und ich glaube, das ist auch etwas, wenn du dich mal in die Rolle deines Unternehmens begehst, also in die Markenperspektive, du willst nicht disintermediated werden. Also du willst die Kontrolle auch über deine eigene Zielgruppen und Nutzer haben und nicht das einfach an irgendeinen Chatbot auslagern und hoffen, dass deine Produkte dann dort gekauft werden, ohne dass du eine Entscheidung auf die Kaufentscheidung mit hast. So, und ich glaube, das ist aber ist ein kurzfristiges Problem. Schauen wir 2-3 Jahre nach vorn, egal wie sich Agentic und Co. entwickelt. Ich glaube, wir werden uns über so einen assistierten Commerce mehr entwickeln als über einen rein autonomen Commerce. Das heißt, ich glaube, die KI vergleicht immer mehr Produkte, Optionen und trifft einfach für dich diese Vorauswahl, weil sie dich auch immer besser kennt. Du bestätigst dann die Entscheidung. Das heißt, Mensch und Agent zusammen, Human in the Loop, Mike in the Decision. Und ich glaube, ganz am Ende gibt es immer irgendwie verschiedene Player. Ich glaube, wer gewinnt wirklich, das sind die Plattformen.
Aber das, was du ja gerade beschreibst, ist ja im Prinzip, vielleicht habe ich es falsch mich ausgedrückt, im Grunde sind wir gar nicht so weit auseinander. Wo ich halt nicht dran glaube, ist dieser Autonomie-Gedanke. Also ich glaube tatsächlich, oder immer weniger, ich bin skeptisch, ich will das ja nicht schwarz-weiß malen, aber was du gerade gesagt hast, und wir hatten auf der Payment Exchange den Pascal von UNSA bei uns auf dem Panel. Und der hat was sehr Ähnliches gesagt. Co-Pilot, ja. Also der Agent sagt dir, hey, Sascha, du brauchst neue Sneaker. Ich habe hier 3 neue Modelle gefunden. Gefallen dir die? Okay, fair enough. Und du kannst dann sagen, ja, Farbe, schön. Und dann bestelle ich. Aber dieses, hey, ChatGPT, Gemini, ich brauche neue Sneaker, 50 Euro Budget, kauf mir welche. Da glaube ich halt eben nicht dran, weil insbesondere Shopping ja oft heute noch in der konsumorientierten Welt ja ein Belohnungsprinzip ist. Und ich belohne mich ja gar nicht mehr, wenn der Agent für mich das alles macht. Also ich kriege nur noch Ware nach Hause geschickt. Dieses Inspirieren, Anschauen, Rumklicken. Also ich erwische mich ja selber manchmal dabei, wie ich bei Amazon vom Stöckchen oder vom Stock aufs Stöckchen komme. Und das fällt natürlich in einem Chatbot im Moment zumindest noch weg. Vielleicht wird das ja auch noch irgendwann implementiert, ne? Nach dem Motto, vielleicht interessiert dich auch noch das. Ja, das kann
ich
sein.
Es kommt darauf an, was du willst. Also ich bin zum Beispiel nicht so ein Käufer wie du. Also ich habe mir, wie jeder, der mich kennt, weiß, ich trage lustige Socken, lustige Schuhe. Ne? Und ich brauche mal wieder ein neues
Paar
Schuhe, was... Sag ich, was da, fuck you, was cool angemalt ist. Und dafür brauchte ich einen Basisschuh. Und ich habe mir ausgesucht, diesen Nike, nicht Jordan, sondern wie heißt der? Air Force One. Ich kenne mich bei Nike aber nicht aus. Meine Frau war früher bei Adidas, das heißt, Nike ist bei uns gebannt seit 15 Jahren. Und das ist, glaube ich, mein erster Nike-Schuh. Ich habe mich trotzdem für den entschieden. Weil ich aber keinen Bock habe, jetzt Preisvergleiche und sowas zu machen, habe ich das tatsächlich genau so gemacht dieses Mal. Das heißt, ich habe halt den Claude gesagt, okay, suche in Europa den Schuh, diesen Schuh auf allen Plattformen in der und der Größe, weil ich wusste, dass das ungefähr passt. Und sobald du das günstigste Angebot findest, hier ist meine Kreditkarte, kauf es. Also ich weiß nicht, woher dieser Schuh kam. Ich habe ihn bekommen. Er stand tatsächlich 2 Tage später bei mir zu Hause. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Land, aus welchem Shop. Ich weiß es nicht mal. Ich habe es mir nicht angeguckt.
Aber du weißt noch, von wem die Kreditkarte war. Das ist ja auch schon mal was Wichtiges. Also
Jessys Kreditkarte, ja.
Sehr gut.
aber weißt du, ich glaube, das ist halt ein Kauf. Dieser Schuh sollte es sein. Es war mir scheißegal, wo der herkommt. Und ich habe halt wahrscheinlich 20 Minuten Research gespart. Ob ich jetzt auch wirklich Geld gespart habe, weiß ich nicht. Ich weiß, wie teuer der jetzt war. Es waren 107 Euro. Weil das habe ich auf meiner Kreditkarte gesehen. Ob es den irgendwo für 93 gegeben hätte, keine Ahnung. Ich habe das jetzt mal vertraut, aber so. Ich glaube, entscheidend, wenn wir uns das ganze Thema anschauen, ist ja, also ich versuche ja immer auch so diese Marktperspektive herzustellen. Plattformen wie ChatGPT, Google, Amazon, wenn die darauf gehen, ist das für die, also das wird der Gamechanger, weil die haben immer noch diese Kundenschnittstelle, also vor allem Google und Amazon. Und wenn die ChatGPTs, Clouds dieser Welt in diese Richtung gehen, dann ziehen die sich mehr diese Kundenschnittstelle. Und das ist genau das, was du als Super-App-Hersteller und Anbieter haben willst. Ich glaube, die zwei größten die zwei größten Nutzen, die es im Hintergrund sind, aber ganz andere. Das sind die Datenlieferanten und das sind diejenigen, die die Payment- und Infrastruktur liefern. Die Datenlieferanten sind ja so die Shopifys dieser Welt. Das heißt, die liefern quasi über API die Produkte, die Preise, die Verfügbarkeit, all das, wo ich keinen Bock habe als User. Das können auch wieder richtig groß angelegte Händler, wie ein, keine Ahnung, Zalando oder sowas sein, ja. Das können aber auch schon Marktplätze sein, die sich nur noch auf diese intermediäre Sache fokussieren und einfach bewusst sagen, scheiß auf die Kundenschnittstelle, ich bin jetzt einfach nur noch der Anbieter im Hintergrund, der nur noch Daten liefert von Verfügbarkeiten und Preisen. Und ganz am Ende glaube ich, wer wirklich auch daran partizipiert, sind die Visas, Stripes, PayPals, vielleicht Veros dieser Welt, weil die Transaktion im Hintergrund, zum Beispiel wie Visa es macht über diese Wegwerfkreditkarte, über die wir hier beim letzten Mal gesprochen haben, einfach machen, indem es einfach wirklich seamless Transaction ohne Haftung mit sauberem Chargeback etc. halt irgendwie sein kann, wenn das irgendwann funktioniert. Noch ist das nicht so. Ich habe mich auch gefragt, was jetzt eigentlich, also was sind denn die Bedingungen von diesem Shop, keine Ahnung, wo ich diese Schuhe jetzt gekauft habe, wenn mir die Schuhe nicht gefallen oder wenn die kaputt sind. So. Oder zum Beispiel, ich habe die halt angezogen und gefühlt war der eine größer als der andere. Ich habe dann nochmal gecheckt, nee, wahrscheinlich sind es meine komischen Füße. Aber nicht, nee, ernsthaft, ich dachte dann, was ist denn, wenn
Timu
der, wenn
oder was?
Aus Versehen, nee, weiß ich nicht, wenn die aus Versehen irgendwie jetzt eine kleinere Größe reingepackt haben, was mache ich denn dann? Also ich weiß es nicht. So. Und das sind, glaube ich, Probleme, kleine Probleme, die gelöst werden müssen. Und wenn du das aber löst und wieder, wie damals auch vor 3 Jahren, in die mediale Berichterstattung reinbringst, Vertrauen bei den Konsumentinnen und Konsumenten dadurch triggerst, dann wird es, glaube ich, total normal für die Cases, wo du sagst, ich will mir jetzt nichts irgendwas, so ein Liebhaberding kaufen. Das machst du immer noch selber im Shop deiner Wahl.
Ich finde die Diskussion mega spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir, wenn wir über Agentic Commerce sprechen, müssen wir eigentlich über Agentic AI und ich habe immer das Thema Agentic Banking im Hintergrund und du hast, oder im Hinterkopf, und du hast eben was gesagt, nämlich das Thema Vertrauen, das Thema Kundenschnittstelle. Und ich meine, in der Finanzindustrie, insbesondere bei Banken, gibt es ja dieses große Damoklesschwert Kundenschnittstelle beziehungsweise Verlust der Kundenschnittstelle. Wir haben die Diskussion damals geführt, als Google und Apple ihre Wallets gebracht haben, ja, wo man gesagt hat, scheiße, jetzt verlieren wir die Kundenschnittstelle, weil alle nur noch mit Apple Pay bezahlen. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, zwei Fragen habe ich im Kopf. Der erste, ist das der richtige Kampf, den man führen sollte? Weil ich meine mal ganz ehrlich, egal welche Finanzgruppe in Europa, wir reden hier über Tech-Giants wie ein OpenAI, wie Google, also das sind jetzt auch keine kleinen Player, ja, also Finanzindustrie hin oder her, die sind schon recht groß und die haben halt eben eine extrem große Alltagsrelevanz. Also das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Also ChatGPT wird recht regelmäßig genutzt, wird auch immer regelmäßiger genutzt, wahrscheinlich mehr, als dass jemand irgendwie Online-Banking macht. Und die Frage, die ich halt im Hinterkopf habe, ist eigentlich, wenn man im Backend arbeitet oder, du hast es ja eben gesagt, Visa, Mastercard und Co. machen ja nichts anderes, sie haben Schemes, ja, die haben ja keine Kundenschnittstelle, ist das eigentlich eine schlechte Position? Und wenn wir, das ist die erste Frage, und wenn wir über Agentic sprechen, sollten wir nicht auch viel mehr über Agentic Banking sprechen? Weil das ist für mich zum Beispiel ein Use Case, der maximal unemotional ist, wo ich jederzeit sagen würde, lieber Finanzassistent, lieber Chatbot dieser Welt, bezahl die Rechnung, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, mach einfach so, dass es passt.
Voll. Also, ja, also ich glaube, was ist die nächste Evolutionsstufe von Agentic AI und was bedeutet es vor allem transaktional für Banken und Financial Service Provider auf der gesamten Wertschöpfungskette? Ich glaube, das ist eine wahnsinnig interessante Frage. Kurzer Werbeblock, darüber spreche ich übrigens 20 Minuten lang auf der OMR für alle, die noch kein Ticket haben. Aber ich persönlich glaube ja voll daran, dass wir irgendwie vom echt großen Sprung hier stehen. Zu dem Beispiel, was ich auch gerade gemacht habe mit den Schuhen. Ich glaube, sobald Maschinen Geld bewegen, entstehen einfach komplett wilde Anforderungen. Ne? Die ganze Zahlungsinfrastruktur muss irgendwie agentenfähig sein. Fraud ist ein Riesenthema, ne? Weil das skaliert halt nicht mehr Mensch zu Mensch, sondern Bot zu Bot. Also tausendfach.
Und gut skaliert das. Das skaliert voll, recht gut.
Auch so Risikoentscheidungen. Ne? Also die müssen ja in Millisekunden getroffen werden, weil AI so ein bisschen schneller im Kopf als wir. Und was ich vorhin gesagt habe, Haftung. Ja, also ich glaube, das Finanzsystem der Zukunft braucht nicht nur Intelligenz, sondern was du auch gesagt hast, es braucht Vertrauen, es braucht Transparenz, es braucht aber völlig neu gedachte Kontrollmechanismen. Und ich glaube, es gibt so ein paar Strömungen, die ich gerade sehe, ne? Und ich glaube, die große Frage, die wir Banker uns immer stellen, was ist denn jetzt mit der Kundenschnittstelle? Ja, ich habe aktuell meine App, schön mit Menü, meine Website, vielleicht noch eine Filiale in der Hinterhand. Aber wie, also zum Thema AI, erweitertes Erlebnis und die Bedürfnisse, wie funktioniert denn das? Und ich glaube daran, das kann weiter eine starke Säule sein. Das heißt, du versuchst ganz nah am Kunden zu bleiben, aber du denkst als Bank nicht mehr in Produkten, wie du es vorher machst, wie du es jetzt immer noch machst, ne? Eine Konsumentenkreditfinanzierung, ein Wertpapierdepot, was auch immer. Du denkst in Situationen. Das heißt, du orchestrierst Lösungen für bestimmte Situationen. Entweder deine eigenen Lösungen oder über API wie Yaxi und Co. andere Lösungen. Und ich glaube immer noch daran, an den guten alten Spruch, ne? Wer die Schnittstelle kontrolliert, kontrolliert den Zugang zu Kunden. Das stimmt. Aber ich glaube, du musst es ökosystemartiger machen und immer dann beim Kunden sein, kontextual, wenn der sich gerade für irgendwas entscheidet. Ich glaube, die andere große Richtung, und darüber will ich noch ein bisschen nachdenken, bevor ich da auf der Bühne drüber spreche, du wirst einfach als Bank radikal, radikal gut in der Tiefe. Ja, das heißt, es geht nicht mehr darum, die beste Oberfläche gewinnt, sondern es geht quasi darum, dass du im Hintergrund extrem stabil liefern kannst und die besten Produkte für die Kunden hast, aber total scheißegal, über welchen Vertriebskanal die beim Kunden an der Stelle ankommen. Ob das ChatGPT ist, ob das Claude ist, ob das Amazon ist, ob das Visa ist. Deine Features werden wirklich tatsächlich über bidirektionale API angebunden und der Kunde sieht nicht, ob das DKB, Sparkasse oder ING ist.
100% d'accord. Also ich glaube sehr stark daran, dass das ganze Thema APIs, auch Themen wie MCP, also diese ganzen Möglichkeiten, wo du stattfinden kannst, Schnittstellen, der Oberbegriff ist Schnittstelle, das ist für mich ein wichtiger, ich will nicht sagen der wichtigste, das sind immer so große Worte, aber ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg in der Zukunft, weil dann kannst du mit einer guten Schnittstelle, ich sag nicht, du hast es gerade gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Du kannst nicht sagen, Kundenschnittstelle ist einem egal. Ist ja Quatsch. Ne? Du willst natürlich immer, dass deine Kundinnen und Kunden deine Lösung, deine Webseite, whatever. Aber wenn sie das nicht tun möchten, dann ist es immer noch besser, quasi in der zweiten Reihe zu stehen, aber immer noch da zu stehen. Und dazu brauchst du halt eben genau diese Schnittstellen. Und also 100% d'accord. Ganz spannende Diskussion. Wir sind ein bisschen abgewichen. Kann man eine ganze Sendung, Folge draus machen. Insbesondere natürlich auch im Zuge das ganze Thema, was bedeutet Agentic eigentlich für die Finanzindustrie? Und jetzt kommt natürlich unser Spoiler, den wir niemals einrichten werden. Wir machen mal eine Folge dazu, ja, über das Thema Agentic, was natürlich
nicht passiert. Das ist die Garantie dafür, dass wir es nicht machen.
Die Garantie, jetzt ist, ich habe es ausgesprochen.
So ein bisschen wie mit Merkel früher, wenn sie ihr Vertrauen gegenüber irgendwelchen Ministern ausgesprochen hat. Hier soll ich schon später mal die Tore weg.
Hat ja Friedrich Merz ein oder zweimal das. Anderes Thema. Es gibt noch zwei, drei News, die würde ich gerne noch bringen,
Mach
wenn
mal.
Du noch Bock hast, noch ein paar Minuten.
Na los.
Apple.
Machen die auch was mit KI?
Machen auch was mit KI. Jetzt aber in echt. Also ganz wirklich, versprochen. Mhm. iOS 27, WWDC, Termin steht fest, im Juni, ich glaube am 9., ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch nicht mehr allzu lange hin. Dort wird dann iOS 27 vorgestellt. Nachdem alle Rumors und Gerüchte eigentlich darauf ausgelegt waren, dass mit iOS 26.4, was ist Anfang der Woche, dann als finale Version gelauncht wurde, tatsächlich eine bessere AI-Integration, insbesondere in Siri, erhalten soll. Spoiler, ist nicht passiert. Siri ist noch genauso doof wie in den letzten 5 Jahren. Soll es aber jetzt richtig losgehen mit iOS 27 und dort soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass Siri quasi alle großen LLMs oder an alle großen Plattformen andocken kann und Siri soll eine Funktion bekommen, die für Siri recht neu ist, für andere Chatbots nicht, nämlich, dass du nicht nur eine Frage stellen kannst, sondern in einer Frage 5 Fragen. Also du kannst sagen, sag mir das Wetter und mach gleichzeitig einen Termin beim Zahnarzt, wenn die Sonne scheint und such mir den passenden Bus raus. Also das soll dann wohl funktionieren. iOS 27 Wir glauben weiterhin daran, dass da was passieren wird. Irgendwann ist es dann vielleicht soweit. We'll see. Also momentan auf der AI, auf der Apple Intelligence Front recht ruhig, außer diese, wie gesagt, Rumors. Mal schauen.
Ich glaube da gar nichts mehr. Da passiert überhaupt
auch
nicht.
Ich bin auch. Aber bleiben wir kurz im Apple-Universum. Ich weiß nicht, ob dein Auto Apple CarPlay unterstützt. Ich gehe davon aus. Dort gibt es jetzt, wie ich finde, eine schöne Möglichkeit. Und zwar kann man in der aktuellen Version 26.4 ChatGPT ist CarPlay-fähig. Das heißt, du kannst dann, wenn du keine Lust mehr hast, mit deinen Beifahrerinnen und Beifahrern zu sprechen, dann unterhalte dich doch einfach mit ChatGPT, weil das geht nämlich und du kannst dann, ja, kannst dann wie telefonieren, kannst dann mit ChatGPT quatschen über deinen CarPlay.
Das mache ich ja jetzt schon immer. Also ich habe jetzt auf meinem iPhone Shortcut ChatGPT Audio, also Voice, und das geht perfekt.
Jetzt ist es halt nativ in CarPlay drin. Jetzt jammer mal nicht. Ja, es ist halt besser jetzt.
Ich jammer ja gar
warum
nicht.
Jetzt machst du diese schöne Meldung kaputt. Naja, gut.
Ich mach hier den Mic. Ich bin skeptisch.
Genau, du kannst auf jeden Fall direkt über die CarPlay-Funktion. Du hast jetzt diese App, das ging ja vorher nicht. Also über einen Shortcut hast du es gemacht. Dann klar, dann geht's. Okay.
Hast du toll gemacht.
Ja, danke. Ja.
Boah, wir haben so viele News drauf, das schaffen wir. Wir sind ja jetzt schon über eine Stunde, oder?
Knapp zumindest. Wir können ja den Abbinder machen.
Ich habe noch eine lustige Sache.
Mach!
In den USA gibt es einen ganz lustigen Fall, der jetzt gerade vor Gericht gezogen ist, der ziemlich gut zeigt, wie KI auf allen Ebenen missbraucht werden kann. Es gibt so einen geilen Typen, der hat unfassbar viel Kohle damit verdient, hunderttausende Songs über KI zu generieren und dann
bei Spotify.
Und dann auf unterschiedliche Streaming-Plattformen, vor allem Spotify, hochzuladen. Dann gleichzeitig aber auch noch eine Bot-Armee zu haben, die diese dann künstlich abspielt, um die Dinger halt hochzutreiben. Und zu Spitzenzeiten hatte der 660.000 Streams pro Tag. Hat dadurch natürlich Millionen an Einnahmen gehabt. Also das Spannendste ist gar nicht der Betrug an sich, ne? Also einfach smart, glaube ich. Ich finde die Struktur dahinter einfach geil, ne? Weil irgendwie generative KI zur massenhaften Inhaltserstellung ist das eine. Dann aber auch weiterzudenken und zu sagen, ja, ich kann mich ja jetzt nicht auf die dummen Menschen verlassen, die das Zeug wirklich hören, sondern auch das automatisiere ich noch über Bots und nehme diese ganze Plattformökonomie mit den aktuellen Vergütungsmechaniken und baue mir da einfach mein eigenes Passive Income. Problem ist, es ist halt irgendwie kein klassischer Betrug mehr, sondern es ist dann doch irgendwie ein recht systematisches Ausnutzen von diesen digitalen Plattformlogiken. Und jetzt hat das Gericht erst gesprochen, dass er 60 Jahre in Haft muss. Ich dachte, what the fuck, also er hat ja niemandem wehgetan. Jetzt, weil er ein Geständnis abgeliefert hat, und das ist ja nach dem amerikanischen Rechtssystem dann immer nochmal befördernd, hat er jetzt tatsächlich 5 Jahre Haft plus irgendwie 8 Millionen US-Dollar, die er zahlen muss. Was ich schon spannend finde, ist, dass man für sowas mit fünf Jahren in Haft geht. Also ich meine, ja, natürlich hat er einen wirtschaftlichen Schaden gegenüber Spotify, Apple und sowas irgendwie gehabt. Fairer Punkt. Aber 5 Jahre Haft ist schon crazy.
Ja, aber es ist eine Diskussion, die muss man auch irgendwann mal führen. Also es gibt ja diesen Oberbegriff von AI-Slop und wir sind regelmäßig davon betroffen bei LinkedIn, irgendwelche generierten Bilder und Success-Stories, wo man natürlich sieht, irgendwie, das war AI, der berühmte Gedankenstrich, der in Texten immer häufiger vorkommt. Ich habe jetzt einen Podcast gehört von Feel the News, Sascha Lobo und Jule Lobo, die im Zuge einer anderen Geschichte auch nochmal gesagt haben, also sie trauen sich gar keinen Gedankenstrich mehr einzusetzen, auch wenn man das vorher schon mal gemacht hat, weil alle dann immer sagen, das ist ja AI generiert. Ja, ich mache es auch nicht
mehr.
Bei
mir genauso.
Also selbst wenn ich einen Text schreibe, die gibt es nicht mehr.
Aber ich habe den früher ganz oft benutzt, was bei mir, glaube ich, an der Unfähigkeit lag, zu wissen, wann benutzt man ein Komma und wann ein Semikolon. Das heißt, ich bin ja in meinem Kopf sowieso sehr verstrickt und manchmal ist das auch in Texten, die ich schreibe und langen E-Mails. Und ich liebe diesen Gedankenstrich. Aber ich kann ihn nicht mehr nutzen, weil ich angesprochen werde, ist der Text irgendwie. Und ich bin ja dann auch so ganz schlimm beleidigt dann immer. Weil wenn ich schon mal was selbst schreibe, was gar nicht mehr so wahnsinnig oft passiert, und Leute dann sagen, das ist AI, dann fühle ich mich nicht irgendwie wie ein König, weil es gut klingt, sondern weil ich bin dann wirklich massiv beleidigt. Und ich sage, ja, scheiße, ich mach's ohne Gedankenstrich.
Aber das ist so ein bisschen wie, also die Word-Rechtschreibprüfung, ja, die man irgendwann eingeführt wurde, da hat ja auch keiner gefragt, jetzt, okay, hast du jetzt die, bist du wirklich so gut in der deutschen oder in welcher Sprache auch immer Rechtschreibung? Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen daran gewöhnen, dass natürlich AI immer mehr zum Einsatz kommt, dass AI auch in E-Mails zum Einsatz kommt. Ich meine, selbst im Kleinen diese Auto-Vorschläge, wenn du eine iMessage bekommst und wo dann irgendwie Siri vorschlägt, ja, okay, oder hört sich gut an. Ich meine, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, die Antwort. Aber nichtsdestotrotz ist ja immer die Frage, wie schlimm ist das tatsächlich am Ende des Tages? Und man muss sich halt dran gewöhnen. Ja, und ich glaube, auch da gibt es ja wirklich gute Themen, ja, und auch schlechte Themen. Du hast eben das Thema mit der Musik, das finde ich ganz interessant, weil ich habe, ich folge bei YouTube einen Produzenten, der so richtig handgemacht und so ganz ständig irgendwelche Celebrities von irgendwelchen alten Bands einlädt. Und der ist sehr natürlich kritisch bei dem ganzen AI-Musik, aber auch er hat so ein paar Stücke, die hören sich einfach gut an. Und die Frage ist, wenn sich doch ein Musikstück gut anhört, ist das was Schlimmes? Also wenn ich mich wohlfühle und ein gutes Gefühl habe, wenn ich einen Song höre, ist es schlimm, dass es von der AI geschrieben wurde? Ich meine, so viele Pop-Songs, ich meine, diesen ganzen Frank Farian, ich meine, ja, Gott hab ihn selig, er lebt ja nicht mehr. Aber das, ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt auch keine musikalische Meisterwerke. Nichts gegen Bonnie M. und Mar Baker und Daddy Cool, aber ich meine, es ist auch nicht Beethoven gewesen.
Ja, Milli Vanilli. Ich bin da auch unsicher. Ich, weißt du was? Wir machen dazu mal eine extra Folge.
Gut, ihr Lieben, bevor wir aber jetzt zum Ende kommen, Nicole hat mich darauf hingewiesen, mach das doch bitte, und die hat total recht, ja. Also, Sascha und ich, wir sind Botschafter, ja. Also nicht nur irgendwie fürs Kinderhilfswerk, wäre ich gerne, sind wir nicht. Aber wir sind immerhin Ambassadore von der kommenden KI-Exchange, kurz vorm Keks oder Keks, wie wir sie liebevoll nennen. Die findet nämlich am 23. Juni bei schönstem Wetter, davon gehen wir einfach jetzt mal aus, in der Hansestadt in Hamburg statt. 23. Juni, wer also noch kein Ticket hat, eine wunderbare Gelegenheit, sich ein Ticket zu besorgen. Und jetzt kommt der kleine Werbeblock. Wir Payment und Banking, in dem Fall natürlich insbesondere Nicole, freut sich auch immer wieder über Sponsoren. Und das darf man natürlich sagen, die DKB ist Sponsor und ihr seid natürlich da am Start. Mhm. Aber wir freuen uns natürlich auch noch über weitere Sponsoren. Wenn ihr also Lust habt, die KI-Exchange zu unterstützen, meldet euch gerne. Die Kanäle sind bekannt. Thematisch geht es, um KI. Was wir aber machen wollen, ist weniger darüber sprechen, wie ein LLM funktioniert. Ich glaube, das dürfte hinreichend bekannt sein, sondern wir wollen ein bisschen mehr Deep Dive geben in Richtung, was heißt denn das eigentlich in der Praxis? Also mit Menschen sprechen, die KI in Unternehmen eingeführt haben, Best Practice und ja, richtig Use Cases zu zeigen und auf die Bühne zu bringen. So, Werbeblock zu Ende. Sascha, wir haben, glaube ich, noch nie so lange gesprochen wie heute.
Du. Ja, ich freue mich auf die Keks. Und Keks. Spätestens da sehen wir uns alle wieder. Ansonsten würde ich sagen, lass uns jetzt mal abbinden. Ich wünsche euch ganz frohe Ostern. Wenn ihr es gehört habt, ist Ostern schon vorbei. Trotzdem ist der eine oder die andere wahrscheinlich gerade im Urlaub und hört uns gerade beim Morgenjogging oder beim Frühstück. Liebe Grüße und lasst euch reich beschenken. Du vor allem auch, Mike. Bye, bye.
Du auch. Tschüss.